Tachles Podcast.
Ralf Lewin, wir stehen vor der Delegiertenversammlung des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds. 3,5 Jahre lang haben Sie den Gemeindebund als Quereinsteiger präsidiert. Wie blicken Sie jetzt auf diese Amtszeit zurück?
Ja, es war eine hochspannende, muss ich sagen, aber auch sehr herausfordernde und vor allem natürlich seit dem 7. Oktober auch sehr belastende Aufgabe. Ich habe sie sehr gerne gemacht. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, auch im Kreis der Kolleginnen und Kollegen der Geschäftsleitung. Und wir haben auch einige Erfolge in dieser Zeit erzielt. Das ist mir natürlich wichtig. Aber es gibt auch noch viel Arbeit zu tun in der nächsten Zeit. Und ich werde, wenn ich wiedergewählt werde, den Verband ja weiterhin unterstützen in der Funktion als Vizepräsident.
Sie haben das Amt angetreten mit einem Programm, das zuerst mal nicht mit der Pandemie und auch nicht mit den politischen Entwicklungen, die ja sich nicht nur beschränkt haben auf den 7. Oktober, sondern zum Beispiel den Russlandkrieg, vorbereitet. Was hätten Sie gerne erreicht, dass Sie eins geplant haben?
Wir haben viel erreicht von dem, was wir uns vorgenommen haben, aber natürlich nicht alles. So eine Strategie mit auch einer Planung über 4 Jahre, die sollte ja auch ambitiös sein. Aber es ist klar, wir konnten lange nicht alles erreichen. Vor allem nach innen haben wir nicht erreicht, was wir erreichen wollten. Wir wollten näher an die Gemeinden heran. Wir wollten zum Beispiel Austausch zwischen den Gemeinden auf die Reihe bringen, damit die mehr voneinander profitieren. Wir wollten mehr Besuche machen, die Kommunikation verstärken. Einiges konnten wir noch anfangen jetzt, aber ich glaube, das wird ein Schwerpunkt sein für die Zukunft. Andererseits muss man schon sehen, unsere Hauptaufgabe ist eine politische Aufgabe gegenüber unseren Behörden und der Öffentlichkeit. Und da waren wir in all dieser Zeit einfach sehr beansprucht und die Prioritäten werden stark durch diese Lage diktiert. Das kenne ich auch von anderen Organisationen.
Genau da könnte man sagen, will der Gemeindebund ab und zu einfach zu viel? Der Gemeindebund ist ja der Dachverband der Gemeinden und der Kontakt innerhalb der Gemeinden ist Verantwortungsbereich der Gemeinden. Muss der Verband eigentlich viel näher an die Gemeindemitglieder oder sollte man sich nicht fokussieren auf die Arbeit, die man tun soll und dann gut und richtig?
Ja, es geht natürlich darum, dass wir auch Aufgaben nach innen haben. Zum Beispiel profitieren vom Know-how, dass die Gemeinden vom Know-how gegenseitig profitieren, dies zu fördern, das ist durchaus eine statutarische Aufgabe. Aber ich räume ja ein, im Zweifelsfall ist das nicht die oberste Priorität. Das haben wir ja jetzt gesehen und das heißt aber nicht, dass man es nicht trotzdem anpacken soll.
Nun liegt ja vieles auch in der Struktur des SIG und der Gemeinden begründet, weil es gibt einmal pro Jahr eine Delegiertenversammlung. Die Delegierten unter dem Jahr sind ja nicht unglaublich stark involviert in die Arbeit. Es ist nicht im engeren Sinn ein Parlament. Deshalb fehlt vielleicht auch dieser Austausch. Allerdings war über den letzten 4 Jahren eigentlich ein anderes Thema mehr in der Priorität, nämlich die Finanzen. Der SIG hat einen großen Verlust geschrieben und das hat schon bei ihrer Antrittszeit begonnen, als Priorität sich herauszustellen. Man soll sparen. Sie haben das in der Strategie, die Sie präsentiert haben, in der ersten Delegiertenversammlung nach Ihrer Wahl auch fokussiert. Wie steht es jetzt um die Finanzen?
Der SIG hat seit vielen Jahren ein strukturelles Defizit. Das tatsächliche Defizit schwankt sehr stark, weil unser Ertrag hauptsächlich von den Finanzmärkten abhängt. Die Mitglieder bezahlen nur etwa ein Viertel der Kosten. Im Gegensatz zu anderen Ländern beteiligt sich der Staat praktisch nicht an unseren Aufwendungen. Seit der Finanzkrise, das ist lange her, sind natürlich diese Zinserträge zurückgegangen. Wir hatten Zeiten, da waren die Zinsen praktisch negativ und man kann auch nicht beliebig große Risiken eingehen. Das ist der Hauptgrund und dann sind natürlich auch die Mitgliederbeiträge, die sind seit 42 Jahren unverändert. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In dieser Zeit war die Teuerung 70%. Wir müssen selbstverständlich auch die Löhne anpassen und so weiter. Andere Kosten sind gestiegen, aber wir haben nicht in erster Linie ein Kostenproblem, ausgesprochen nicht, sondern wir haben ein Ertragsproblem. Trotzdem haben wir jetzt eine Finanzstrategie entwickelt, die bei allen Themen ansetzt. Wir sparen bei uns selber, wir sparen bei Beiträgen an Dritten, wir planen realistischer, das ist ganz entscheidend. Also wir hatten die Finanzerträge im Durchschnitt immer noch zu hoch budgetiert. Dann hat man das Gefühl, das Geld käme ja rein und wenn es dann doch nicht hereinkommt, fehlt es. Wir werden die Mitgliederbeiträge anpassen, vorausgesetzt die Delegierten stimmen zu und wir werden auch Fundraising betreiben. Das wird ein wichtiger Pfeiler sein, denn es geht halt um recht viel Geld, das bei uns fehlt. Was wir nicht machen möchten, das haben wir alle, das stehen wir alle dahinter, erst recht jetzt nach dem 7. Oktober, bei den Kernleistungen des SIG, also wo die Mitarbeitenden sich einsetzen und wir für die Kontakte zur Politik, für die Kommunikation in diesem Kernbereich, Bekämpfung Antisemitismus, können wir nicht einfach sagen, das machen wir nicht.
Aber lassen Sie uns ein paar Punkte vertiefen. Sie haben die Inflationsbereinigung von 70% genannt. Natürlich hat der SIG in diesen Jahrzehnten auch Geld eingespielt durch Verkäufe, zum Beispiel Berge du Léman, das war ein großer Block, da ist mehr Geld reingekommen. Mit dem Fundraising gab es eine Diskussion, die auch in Tachlis geführt wurde, um die Konkurrenzierung zur Zivilgesellschaft, die auch von diesem Geld abhängig ist. Bei der Frage des Sparens, da gab es letztes Jahr an der Delegiertenversammlung auch die Diskussion, kann man auch in der Verwaltung und in den Overhead sparen. Also das sind ja viele Dinge, die noch diskutiert werden müssen oder sollten. Wo setzen Sie die Priorität, um das ganze Geschäftsmodell auf eine neue Ebene zu stellen, weil im Ausland bekommen effektiv vor allem die Deutschen Geld vom Staat, aber viele andere Verbände nicht.
Die Priorität ist wirklich ein ausgewogenes Paket. Das ist entscheidend. Eine Lehre, die ich natürlich auch von der Politik mitbekommen habe. Sie können nicht einfach auf dem Buckel eines Einzelnen ein Problem lösen. Sie müssen eine Symmetrie erreichen. Also wir sparen bei uns selber, wir sparen bei der Delegiertenversammlung, wir sparen bei den Übersetzungen, wir sparen bei der Miete der Lokalitäten. Also das ist alles spürbar. Wir sparen bei den Beiträgen an Dritte. Das machen wir sorgfältig. Dort, wo wir am meisten sparen, haben wir auch intensive Diskussionen geführt. Aber die Dritten, die Geld von uns bekommen, obwohl wir selber keins haben, haben auch ein gewisses Verständnis, dass wir ja nicht einfach Geld verteilen können, das wir eigentlich nicht haben. Dann kommen die Mitgliederbeiträge. Wie gesagt, das ist seit 42 Jahren unverändert. Das haben wir im CC, das ist der Kreis der Gemeindepräsidentinnen und Präsidenten unserer Gemeinden, haben wir einstimmig diese Anpassung beschlossen, dass wir das beantragen. Natürlich, am Schluss müssen die Delegierten zustimmen, da hoffe ich, es ist auch ein Signal, sieht man, dass man auch einen Gegenwert hat und dann eben als weiteres Element dieses Fundraising. In der Summe, wenn wir alles so umsetzen können, wie wir das möchten, dann können wir in den nächsten 4 Jahren den Fehlbetrag praktisch eliminieren. Und ich bin zuversichtlich, dass wir uns in diese Richtung bewegen. Sie haben den Verkauf dieses Berge du Léman erwähnt. Das hat uns sehr viel Geld in die Kasse gespült. Und wir haben immer noch viel Geld. Das Problem ist, wir leben von den Erträgen von diesem Vermögen. Und das muss man zuerst auch einmal verstehen und anerkennen, dass wenn wir dieses Vermögen einfach verbrauchen, dass wir dann auch die Erträge nicht mehr haben. Und wir haben jetzt in den letzten 10 Jahren vielleicht 500.000 Franken verbraucht. Also das würde noch lange reichen. Aber wir haben entschieden, aus einer Verantwortung heraus die Finanzen in Ordnung zu bringen, damit man nicht an einem schönen Tag praktisch ohne Vermögen dasteht und es kommen vielleicht noch viel größere Herausforderungen und wir müssen wirklich viel Geld ausgeben.
Die Strategie, die Sie damals vorgelegt haben, die waren ja sehr ambitioniert, die war auch sehr kostenintensiv, wenn man alles umgesetzt hätte. Jetzt gibt es ja einen strukturellen Wandel in der jüdischen Gemeinschaft weltweit, in Europa sowieso und ganz speziell auch in der Schweiz. Die Frage der Verlagerung von Gemeindemitgliedschaften, Anzahl jüdischer Menschen, wie organisiert sich das Judentum? Machen Sie da Evaluationen in Bezug auf die generelle Situation und auch in Bezug auf einzelne Leistungen, die Sie anbieten?
Also unsere Hauptaufgabe ist ja die Vertretung unserer Gemeinden, unserer Gemeinschaft gegenüber der Politik. Daran hat sich eigentlich nichts geändert. Und wenn ich jetzt auf die Zeit des letzten halben Jahres oder mehr zurückschaue, schon erst recht nicht. Wir haben auch nicht einen größeren Mitgliederverlust. Wir sind ungefähr konstant. Was wir sehen ist, es gibt einen Sog eher zu den größeren Gemeinden. Das ist ein Phänomen, das sich auch bei anderen abspielt. Wir haben, wenn ich jetzt meine eigene Gemeinde nehme, Basel hat sich bevölkerungsmäßig nicht so entwickelt wie Zürich. Ich mag das bedauern, aber das ist eine Tatsache. Und auch die jüdische Bevölkerung bewegt sich. Etliche sind nach Israel ausgewandert, aber vor allem sind auch viele zum Beispiel nach Zürich gegangen. Ich glaube, das verändert sich. Die kleineren Gemeinden, die Mühe haben, natürlich ihre Infrastruktur aufrecht zu erhalten. Aber es ist nicht irgendwie ein genereller Exodus, der da stattfindet. Wir arbeiten ja Gott sei Dank sehr gut zusammen mit dem Dachverband der liberalen Gemeinden. Bei den großen politischen Themen, da handeln wir gemeinsam. Und die halt nicht organisiert sind, ich glaube, das muss man mal einfach sagen, die sind eben nicht organisiert. Die sind dann halt auch nicht vertreten. Wir können nicht diejenigen vertreten, die sich nicht an uns wenden, die nicht bei uns mitmachen wollen. Also das ist ja auch unmöglich. Woher sollen wir wissen, was die möchten? Es ist schon anspruchsvoll genug zu wissen, was die eigenen Mitglieder möchten.
War also den Eindruck, gerade wenn man vergleicht mit anderen Verbänden, die Economy Suisse vertritt natürlich auch nicht die Gesamtwirtschaft der Schweiz, hat aber immer den Anspruch in der Kommunikation, das so zu tun. Ähnlich ist es bei den Schweizer Jüdinnen und Juden. Die werden strukturell bedingt natürlich nur vertreten durch den SIG. Nach dem 7. Oktober hätte man sich, wie im Ausland zum Teil geschehen, wünschen können, dass vielleicht gerade alle Gemeinden in einen neuen Gemeindebund eintreten, dass alle Gemeinden eine Stimme haben. Ist das für Sie eine Option gewesen oder eine Lehre sozusagen post 7. Oktober?
Ich habe es immer bedauert, dass wir nicht eigentlich alle Gemeinden umfassen. Jeder Dachverband strebt nach einer möglichst großen Repräsentativität. Das ist ein Punkt auf unserer Agenda. Immerhin haben wir jetzt zum ersten Mal wieder seit vielen Jahren zwei Gemeinden, kleine Gemeinden, die bei uns beitreten möchten. Das freut mich und vielleicht kommt gerade auch nach dem 7. Oktober wächst vielleicht auch das Bewusstsein, dass es ideal ist, wenn möglichst alle bei uns sind. Natürlich heißt das dann nicht, dass man nicht trotzdem ringt um gewisse Entscheide. Aber das kann man natürlich dann auch innerhalb unserer Organisation machen. Also ich würde mich freuen, je repräsentativer, desto besser.
Die beiden Gemeinden, die eintreten, Gemeinde Communauté Israélite Orthodoxe de Genève und die Communauté Beit Yosef Grand Montana, das sind beides religiöse Gemeinden, orthodoxe Gemeinden, ist ein, wenn man das jetzt objektiv anschaut, ein leichter Rechtsrutsch, also eben nicht die liberalen Gemeinden. Wie wird das den Verband beeinflussen?
Es sind kleine Gemeinden. Ich glaube nicht, dass das eine spürbare Veränderung ist. Ich meine, wir haben in unseren Statuten, dass wir uns nach religiösen Vorschriften richten, zum Beispiel als Verband. Auch die Einheitsgemeinden machen das ja selber. Also ich glaube nicht, dass das eine größere Veränderung bringt. Außerdem, die sind sehr unterschiedlich. Also ich finde es spannend, wenn so unterschiedliche Gemeinden bei uns vertreten sind. Und wie gesagt, vielleicht kommt einmal die Zeit, wo das Verständnis wächst, dass man auch andere Spektren bei uns vertreten kann.
Eine große Organisation der nicht organisierten Juden aus der Sicht vom SIG ist natürlich Chabad. Es gibt in der Schweiz bald mal 10 Filialen von Chabad, die relativ viele Mitglieder umfassen. Ein Teil davon sind natürlich Doppelmitglieder, Mitglieder in Anführungszeichen, weil es das so nicht gibt. Spüren Sie diesen Druck, dass es eine Tendenz gibt, dass je länger, desto mehr, wie man am Beispiel der israelitischen Gemeinde Basel sieht, die nächste oder übernächste Generation dann doch nicht mehr Mitglied ist in Gemeinden?
Also ich kann das so nicht bestätigen. Es gibt vielleicht da und dort dieser Trend, aber er ist eben nicht überall gleich. Und interessanterweise ist das Thema Chabad ist auch unterschiedlich, je nach Region. Es gibt Fälle, wo die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert und sie sich nicht, sage ich jetzt mal, feindlich gesinnt sind, und es gibt andere Situationen, wo vielleicht aus historischen Gründen oder weil mal dieser oder jener Vorfall war, die Distanz größer ist. Für uns ist klar, es sind keine Gemeinden im juristischen Sinn, sie haben keine Mitglieder. Ich sehe das persönlich, sehe ich das entspannt, aber ich kann verstehen, dass das je nach Situation sehr unterschiedlich angeschaut wird.
Nun, wenn wir zurückkommen auf Ihre Strategie, die Sie damals präsentiert haben nach Ihrer Wahl, was ist da eigentlich für Sie dasjenige, was sie gerne erreicht hätten innerhalb der Strategie und dann eigentlich auf dem Tisch geblieben ist aufgrund der erwähnten Punkte.
Erlauben Sie, dass ich trotzdem mal mit dem Erreichten anfange. Glas halb voll, halb leer, das ist ganz wichtig, auch für einen Verband. Und ich glaube schon, bei den wirklich großen Themen, an oberster Stelle das Thema Sicherheit, das war ein so großes Problem für die meisten oder für viele Gemeinden. Und da haben wir richtig gehend einen Durchbruch erzielt. Und das verdanken wir diesem Hauptziel, nämlich engagiert und in einem regelmäßigen und guten Austausch mit der Politik zu sein, auf allen Ebenen, oder, dass wir das erreichen konnten. Auch andere Themen, wie das Verbot von Nazi-Symbolen beispielsweise oder auch das Memorial, für das wir uns auch sehr einsetzen, die schreiten voran. Langsam, aber doch konsequent. Also bin ich sehr zuversichtlich. Natürlich, im Bereich Sicherheit habe ich im 22 gedacht, ja, jetzt haben wir das erreicht. Dann kam der 7. Oktober und die Sicherheitsfrage war wieder an einem ganz anderen Ort. Und zum Glück hat dann das Parlament sofort eingesehen, dass man jetzt nicht auf dem Niveau von 22, 23 bleiben kann. Also alle Themen müssen auf der Agenda bleiben, aber die Fortschritte sind erheblich. Ich nehme das Beispiel Memorial, da engagiert sich St. Gallen unglaublich. Also echt, das ist großartig, was die machen für dieses Netzwerk. In der Ostschweiz und auch Bern bin ich zuversichtlich. Ich glaube, das Glas ist mehr als halb voll. Was wir einfach gemerkt haben, vieles dauert länger. Man kann fast nie etwas als erledigt abschreiben. Und das braucht Ressourcen.
Sie sind natürlich ein junger, alter Fuchs und wissen, wie die Politik funktioniert, wie Zeitprozesse und andere funktionieren. Das halb oder ganz volle Glas war gar nicht die Intention der Frage, sondern was eigentlich aus der Strategie, die Sie damals als im positiven Sinne Quereinsteiger eigentlich präsentiert haben, vielleicht nicht erreicht wurde, weil Memorial und Verbot von Nazi-Emblemen und so weiter, das sind ja auch zum Teil Themen, die von anderen Organisationen mit oder schon vorher eingebracht wurden.
Ja, aber ich meine, das war unser, ich glaube, wir haben dort schon einen sehr großen Beitrag geleistet. Vor allem im Bereich Sicherheit, da waren wir federführend. Das ist ja auch logisch, das ist jetzt wirklich eine Kernaufgabe. Wenn ich die Liste anschaue, gibt es außer die Themen nach innen fast nichts, wo wir sagen müssen, haben wir jetzt gar keine Fortschritte erzielt. Was ich etwas bedauere, ist vielleicht im Bereich Kultur. Da hatten wir mal auch die Idee, dass man sich da verstärkt engagieren kann, auch wenn das hauptsächlich die Aufgabe der Gemeinden ist. Und da haben wir gesehen, das ist schwierig. Und wir haben auch gesehen, selbst beim Fundraising, dass das nicht ein Thema ist, wo sich jetzt viele engagieren möchte. Es ist auch nicht unsere Hauptaufgabe. Von daher konzentrieren wir uns zum Beispiel beim Fundraising auf die Themen Antisemitismus und LICRAD, ein Präventionsprogramm, das ja auch in Deutschland und in Österreich zum Einsatz kommt und kürzlich ausgezeichnet wurde in Wien mit dem Simon Wiesenthal-Preis. Also auch dort haben wir Fortschritte gemacht. Überall kann man noch mehr machen und wir möchten auch mehr machen, aber es ist eine Frage der Ressourcen.
Aber ein anderes großes Thema, was vielleicht dann auch nach dem 7. Oktober wieder gezeigt hat, dass man das vielleicht doch anders angehen oder ernster nehmen muss, ist der interreligiöse Dialog. Da sieht man ja jetzt, dass alles, was aufgebaut worden ist, so ziemlich rasch zusammengebrochen ist nach dem 7. Oktober. Dafür ist nicht der Essige verantwortlich, aber trotzdem die Frage von eurer Seite. Es gab ja dann rasch mal einen Konflikt in einer der interreligiösen Organisationen, wo auch ihr Mitglied seid. Wie blicken Sie darauf? Weil das war ja lange Zeit eigentlich auch so eine Stabilitätsfrage des religiösen Friedens in der Schweiz.
Ja, also ich kann da in erster Linie für das Gremium reden, wo ich selber dabei bin. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Gremium, das ist der Schweizerische Rat der Religionen, in dem alle abrahamitischen Religionen vertreten sind, mehrere christliche Strömungen, zwei muslimische Verbände, Dachverbände und der Essige. Wir haben einen sehr guten Dialog unter uns. Ich habe regelmäßig Austausch mit den Mitgliedern des Rats der Religionen. Am 9. Oktober haben wir eine gemeinsame Medienmitteilung erarbeitet. Wir haben das geschafft, in dieser ganz, ganz schwierigen Situation eine glasklare Stellungnahme gegen diesen Terror der Hamas zu verfassen und gab ein Doppelinterview mit einem Vertreter der muslimischen Gemeinschaft und mit mir vor einigen Monaten zu dieser schwierigen Frage, was können wir tun, dass dieser Konflikt nicht noch mehr in die Schweiz überschwappt. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir uns nicht irgendwie gegeneinander ausspielen lassen. Es gibt Verallgemeinerungen auf beiden Seiten. Wir büßen für Themen, für die wir nichts können. Und der größte Teil der Muslime büßt etwas, wo sie auch nichts dafür können. Das ist uns allen sehr bewusst. Und ich glaube, aus dieser Perspektive heraus hat gerade in dieser Gruppe dieses Rates hat der Dialog auch diese schwierige Zeit gut überstanden. Jeder kann Empathie zeigen für die andere Seite. Und das ist das, was heute manchmal sonst fehlt.
Was man hört, ist, Sie sind ein Vertreter einer liberalen Haltung und ein Mann der Mitte, Mitglied in der Sozialdemokratischen Partei, jener, der immer wieder den Dialog sucht. Aber man weiß natürlich gerade in diesem Konflikt, dass die Forderungen von rechts, die Forderungen von links oder von wie auch immer genannten Spektren natürlich einpreschen, auch auf ein Präsidium des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds. Wie finden Sie Ihre Haltung und wie vertreten Sie diese nach außen so, dass sozusagen der Verband gut vertreten ist?
Ja, das ist eine seit dem 7. Oktober eine sehr schwierige Aufgabe, aber wir sprechen uns auch in der Geschäftsleitung zu diesen Themen aus. Ich glaube, mit der Haltung, dass wir auch Empathie zeigen für was geschieht in Gaza, da fühle ich mich nicht allein. Aber es ist auch klar, wir erinnern auch jederzeit an den 7. Oktober, an die Geiseln, die immer noch dort sind und so weiter. Aber es ist eine Gratwanderung. Es gibt sicher Leute, die alles viel schärfer sagen würden, aber es gibt auch andere, die finden, das Problem liege vor allem bei der Regierung in Israel. Und ich glaube, die Wahrheit ist halt wie so oft in der Mitte. Es gibt Fehler auf beiden Seiten und ich hoffe sehr, also das sage ich auch jederzeit. Ich meine, ich wünsche mir nichts sehnlicher als eine friedliche Lösung und ich glaube, das ist auch mehrheitsfähig. Wir haben uns für die Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen. Alle wissen, wie schwierig das ist. Sicher nicht einfacher geworden durch den 7. Oktober, aber ich finde, wir sollten uns weiterhin dafür einsetzen und ich glaube, da ist der SIG auch bereit dazu.
Der SIG hat ja lange, jahrzehntelang, jetzt nicht nur unter Ihrem Präsidium, zum Thema Israel weitgehend geschwiegen, auch mit der Überlegung, dass das ein Thema wird, wenn es relevant wird für die Juden in der Schweiz. Das ist es dann nach dem 7. Oktober geworden, mit den Protesten, Demonstrationen, mit den antisemitischen Agitationen auf der Straße und überall. Wie hat sich für Sie etwas sich verändert in Bezug auf die Frage, wie thematisiert man als Gemeindebund das Thema Israel?
Ja, es ist sicher schwieriger geworden. Ich meine, wenn so schreckliche Dinge passieren, kann man natürlich nicht sagen, ja, das ist ja in Israel, das kümmert uns nicht. Also der 7. Oktober hat uns ja alle dermaßen erschüttert, da wollten und mussten wir ganz klar unsere Bestürzung artikulieren. Und dann kam der Krieg und wir wussten, ich habe das in meinem ersten Interview schon gesagt, wir wussten, dass nach 3 Tagen der 7. Oktober schon anfängt, in den Hintergrund zu rücken, dass man die Kriegsführung kritisieren würde. Also das war eine große Herausforderung. Es ist nicht unsere Aufgabe, diese Kriegsführung zu beurteilen, aber dass wir auch die Einhaltung von Menschenrechten fordern und von internationalen Vereinbarungen, also dazu kann ich stehen und das hat ja Israel selber auch immer wieder betont. Also dass es vermehrt eine Gratwanderung ist, ist schon so. Und wir möchten auch nicht Anlass geben, dass wir bei allen Ereignissen, die in Israel stattfinden, gefragt werden, was wir davon halten. Wir sind nicht das Sprachrohr der israelischen Regierung. Es gibt schon genügend Vermischung. Ich werde manchmal gefragt, wieso wir israelitischer Gemeindebund sind. Viele sagen israelischer Gemeindebund, gerade gestern wieder geschehen. Dann sage ich, ja, heute würde man wahrscheinlich jüdischer Gemeindebund sagen, aber wir sind 120 Jahre alt und der Name ist wahrscheinlich ja, aus verschiedensten Gründen so gewählt worden. Wir müssen schauen, dass wir nicht einfach Sprachrohr sind, aber Israel hat natürlich eine große Bedeutung und auch unsere Statuten sehen vor, dass wir in enger Verbundenheit, das ist das Wording, finde ich nicht schlecht, in Verbundenheit mit Israel handeln. Das heißt nicht, dass man alles so hinnehmen muss, wie es ist und dass man nicht Forderungen stellen darf, wie eben Handbieten irgendwann für einen Frieden beispielsweise.
Und dann kommen konkrete Fragestellungen oder Dossiers. Die eine Debatte war jene der UNRWA, des Hilfswerks der UNO für die palästinensischen Flüchtlinge in der Region. Die Schweiz hat da eine besondere Rolle, weil die Schweiz das stark finanziert, unterstützt und auch politisch trägt. Es gab dann unmittelbar nach dem 7. Oktober, bevor noch die Untersuchung abgeschlossen abgeschlossen wurde, inwiefern die UNRWA und die Hamas miteinander liiert sind. Wie positionieren Sie sich als Verband in so einer Situation? Können Sie uns da Einblicke geben, wie da die Themenordnung, die Lösungsfindung, die Haltung stattfindet?
Am liebsten würde ich nichts sagen. Wir haben uns auch nicht äußert. Wir haben uns auch nicht öffentlich geäußert. Das ist natürlich auch eine Aussage. Wir haben nicht kommuniziert, jetzt stellt endlich diese Hilfe an die UNRWA ein. Das haben wir nicht getan. Es ist eine humanitäre Katastrophe, die im Moment in Gaza sich abspielt. Ich glaube, jeder sieht das. Auf die mittlere Frist ist es für uns klar, dass es keinen Grund gibt, noch jahrelang, jahrzehntelang eine Spezialorganisation aufrechtzuerhalten. Nur für dieses Problem, die dann naturgemäß sehr eng mit dieser Bevölkerung verbunden ist. Man sollte das auf eine neue Grundlage, das finde ich schon. Aber der Moment jetzt zu sagen, man soll das abstellen, dafür haben wir uns nicht entschieden, weil wir sehen im Moment nicht, wer in diesem Ausmaß sofort einspringen kann. Das sind sehr, sehr anspruchsvolle Prozesse und ich sage in keinster Weise, dass die UNRWA irgendwie ihren Job da gut macht. Ich kann das nicht beurteilen, aber für 2 Millionen Menschen irgendwie die elementarsten Bedürfnisse zu erfüllen, da kann man jetzt wahrscheinlich nicht von einem Tag auf den anderen auf diese Organisation verzichten. Das war so unsere Haltung, ohne dass wir deswegen weit davon entfernt einen Persilschein für sie ausstellen würden.
Und jetzt gibt es natürlich die jüdische Bevölkerung in der Schweiz, sie sieht das dann oft ein wenig anders oder werden zum Teil in diesen Themen fast schon radikal militanter. Wie gehen Sie dann mit diesem Gap um?
Es stimmt, dass die Militanz tendenziell zugenommen hat nach dem 7. Oktober. Also Leute, die sich auch nicht unbedingt besonders jüdisch gefühlt haben, fühlen sich jüdischer und werden von der Umgebung zu den Juden gemacht, wie wir das ja von früher her kennen. Ich kann das nachvollziehen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel in größerer Anzahl angegangen würde. Und wenn, dann sind es kleine Verlautbarungen und zwar in beide Richtungen. Also ich glaube nicht, dass wir da völlig falsch liegen, aber es ist so, ich muss es auch schon sagen, wir haben keine Umfragen unter der jüdischen Bevölkerung, was findet ihr eigentlich? Wir wissen, die Meinungen sind divers. Ich glaube, das ist ein kleines Risiko, wenn man das sagt, oder? 2 Juden, 3 Meinungen, von daher ist das kein Problem, aber wir wissen nicht, wie sie sind.
Sie haben bei Ihrer ersten Wahl gesagt, dass Sie unter Umständen nur eine Amtszeit machen. Das war eigentlich eine Ankündigung. Jetzt hat die Kommunikationsabteilung Ihres Verbandes das im März sehr ambitiös kommuniziert, dass es nämlich eine Rochade gibt, aber eigentlich war es ein Rücktritt und eine Wahl, die stattfindet. Wäre es nicht gut gewesen, man hätte unabhängig jetzt von den zur Verfügung stehenden Kandidaturen gesagt, es gibt Wahlen, stellt euch fürs Präsidium oder für die Geschäftsleitung.
Gut, das ist nicht an mir, das im Detail zu beurteilen. Wir als bestehende Geschäftsleitung, wo nur ein Rücktritt, ein kompletter Rücktritt zu verzeichnen ist, wir hatten das Gefühl, dass wir sehr gut zusammenarbeiten. Alle waren bereit, sich wieder zur Verfügung zu stellen. Ralf Friedländer war bereit, das Präsidium zu übernehmen. Das war auch wichtig, gerade in dieser schwierigen Zeit, für eine Kontinuität. Es wird trotzdem Veränderungen geben. Es ist eine andere Person an der Spitze des Verbandes, aber es ist nicht eine totale Veränderung, nach der auch niemand gerufen hat. Das CC hat sich da nicht dagegen gewandt, gegen diese Rochade, aber unsere Statuten sind in dem Sinn ja klar. Also bis 14 Tage vor der Delegiertenversammlung kann sich jede Person melden. Ralf Friedländer hatte schon einmal kandidiert, das ist ein Unterschied. Wäre er jetzt von außen gekommen, dann hätte das ganz anders, wäre das wahrscheinlich so gewesen, wie als es um meine Wahl ging. Dann hätten die Gespräche stattgefunden, man hätte ein Dossier gemacht, der Personalausschuss hätte sich darüber gebeugt. Das war natürlich jetzt nicht nötig, weil Ralf Friedländer hatte ja schon eine Empfehlung für die Wahl. Beim letzten Mal, da man einen Kandidaten hatte, musste man nicht suchen und hätte sich jemand anderer beworben, dann wäre diese Person natürlich befragt worden. Man hätte das Dossier zusammengestellt und die Kommission hätte sich eine Meinung gebildet, ob diese Person auch eine valable Kandidatin oder Kandidat ist.
Das war natürlich jetzt eine sehr formale Antwort, weil man hätte ja auch sagen können, hey, wir suchen Leute, vielleicht bewirbt sich noch jemand zusätzlich, dann wäre das wahrscheinlich eine andere Dynamik gewesen, die da sich entwickelt hätte. An und für sich, aus Ihrer Sicht, ist das jetzt eine gute Lösung. Diese, jetzt heißt es ja vorgeschlagene Rochade, im März hieß es, eine Rochade wird stattfinden. Sie übernehmen das Vizepräsidium. Präsidium, Ralf Friedländer das Präsidium. Rolf Hallenbrenner, der eingesprungen ist für Ariel Wieler, der zurückgetreten ist während ihrer Amtszeit, wird jetzt zurücktreten und es gibt eine neue Kandidatur von Moshe Fein aus der guten Sache in Zürich. Insofern ist ja alles beim Guten, aber die Frage ist, um eine Öffnung zu vollführen, wäre es nicht gut, wenn man auch solche Diskussionen offener führt?
Ja, ich glaube, der 7. Oktober hat da schon reingespielt. Ich meine, ich habe zum Beispiel meine Entscheidung schon letzten Sommer getroffen. Ich wollte es eigentlich im November kommunizieren. Und dann war das noch so frisch, die ganze Sache. Und das hätte ausgesehen, wie der Kapitän verlässt das sinkende Schiff oder so etwas. Ich wusste ja, dass das nicht der Fall ist, weil mein Entscheid hat gar nicht mit dem 7. Oktober zu tun. Aber dann habe ich das herausgeschoben. Im März war dann tatsächlich der Moment, natürlich, wo ich es kommunizieren musste und auch wollte, damit das alle wissen und damit sich allfällige andere Kandidaten auch bewerben können. Aber es hat eine lange Tradition, das kann man kritisieren oder nicht, dass wenn ein Kandidat vorhanden ist, der schon in der Geschäftsleitung ist, dann macht man nicht einen generellen Aufruf. Ich meine, alle anderen fünf, die stellen sich ja auch zur Wiederwahl. Wir schreiben einfach die Vakanzen aus. Und das, glaube ich, ist auch richtig. Und wenn man jetzt eine Situation hätte, wo man wüsste, es hat da fünf und die warten alle schon lange und die wollen und so weiter, wäre das anders gewesen. Aber so waren eigentlich alle froh, dass man weiterarbeiten konnte.
Aber Sie wissen ja selbst als Quereinsteiger, dass man Leute von außen, potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten, es wäre ja vielleicht auch eine Zeit für eine Frau als Präsidentin gewesen, dass man die holen muss durch öffentliche Kommunikation. Sie haben erwähnt, dass Sie sich schon im Sommer entschieden haben. Ich kann mich erinnern, beim Antrittsinterview und beim Bewerbungsinterview fürs Präsidium haben Sie gesagt, Sie rechnen so mit einem Arbeitsaufwand von 20% fürs Präsidium. Das war eine der einzigen Fehleinschätzungen Ihrerseits für dieses Amt wahrscheinlich. Warum haben Sie dann am Schluss entschieden, dass Sie nicht weitermachen?
Ja, es stimmt, dass es sehr, sehr viel mehr war. Und ich habe keine anderen als wirklich persönliche Gründe. Also die kommunizierten Gründe sind genau die richtigen. Ich habe eine Frau, ich habe zwei Kinder, ich habe zwei Enkel, eine Enkelin, einen Enkel. SIG ist wichtig, aber es gibt nicht nur den SIG. Ich muss jetzt sagen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass wir eine gute Nachfolge hätten oder zum Beispiel gar niemanden, der das machen wollte, dann hätte mich das in ein gröberes Dilemma gestürzt, weil ich wollte natürlich den SIG in keiner Weise im Stich lassen und ich bin überzeugt, dass auch mit dem Vizepräsidium, das ich ja bereit bin zu übernehmen, es mir in keiner Weise langweilig werden wird. Meine Frau glaubt auch nicht, dass es dann weniger Arbeit ist, also ich muss sie da noch ein bisschen überzeugen. Ich glaube schon daran. Es sind wirklich diese persönlichen Gründe und da bitte ich auch um Verständnis.
Das zeigt aber auch, dass so ein Amt in der Freiwilligkeit sehr schwierig zu bestreiten ist oder nur für gewisse Kandidatinnen und Kandidaten in Frage kommt. Muss man auf dieser Ebene etwas ändern oder finden Sie das Prinzip der Freiwilligkeit, des Milizsystems, wie es die Schweiz ja generell kennt, das Richtige?
Also für einen Verband, wie wir sind, einen Verein, rechtlich gesehen ist das meines Erachtens richtig. Ich habe einfach falsch eingeschätzt, wie zu Recht intensiv der Austausch ist. Es sind ja nicht einfach die Anlässe oder die Sitzungen. Es sind viele politische Entscheidungen, die kommen nicht an die Öffentlichkeit. Wo machen wir was, wo machen wir nichts, wie lassen wir uns vernehmen und so weiter. Das braucht einen laufenden Dialog. Und das ist schon richtig, dass das der Geschäftsführer nicht im Alleingang macht. Also der Präsident hat eine andere Funktion in einem Verband, in einem solchen politiknahen Verband, als zum Beispiel bei einem Unternehmen.
Viele Themen, die wir heute nicht besprechen, kann man nachhören im Interview und im Podcast aus dem März, wo wir auch vertieft eingegangen sind auf Antisemitismus, auf den Bericht zum Antisemitismus und die Situation in der Schweiz, die jetzt nachhaltig sich verändert hat in den letzten Monaten. Es gibt an der kommenden Delegiertenversammlung noch das Thema des Verbands der Schweizerischen Jüdischen Fürsorgen. Da gab es einen Antrag der jüdischen Gemeinde Bern, diesen faktisch irgendwo abzuschaffen oder in den SIG zu integrieren. Der SIG selbst hat natürlich auch unter dem Eindruck des 7. Oktober lange geschwiegen zu diesem Vorschlag, der noch aus dem Herbst stammt. Wie stehen Sie eigentlich zu diesen zwei Verbänden, die es da gibt? Also der eine politische Repräsentant der SIG und die Vereinigung für die Fürsorgen für die Flüchtlingshilfe und so weiter.
Also wir haben wirklich nicht, weil wir uns so schwer taten mit der Meinungsbildung, viel Zeit gebraucht, sondern weil wir das wirklich seriös machen wollten und weil dann halt der 7. Oktober schon andere Prioritäten gesetzt hat. Es war auch keine Dringlichkeit geboten, muss man auch noch sagen, weil es ging um die DV, die jetzt stattfindet und nicht um irgendeinen einen Entscheid vorher. Wir finden diese Existenz dieser beiden Verbände, das finden wir gut. Das sind sehr unterschiedliche Themen und wir unterstützen auch, haben das auch geschrieben, wir unterstützen auch, dass sich der VSJF in der schweizerischen Flüchtlingsthematik generell engagiert. Das finden wir wichtig und das hat Bern ja anders gesehen. Und wenn man das ablehnt, dann sieht man natürlich diese Organisation anders. Was jetzt zur Diskussion steht, das geht viel weniger weit. Also das tangiert nicht die rechtliche Selbstständigkeit. Wir haben dazu ein kurzes Papier an das CC geschickt mit Argumenten dafür und dagegen. Wir haben uns nicht positioniert. Es richtet sich auch nicht an uns, aber allenfalls schon an das CC, also das Gremium der Gemeindepräsidien, die dann ja auch mehr eine Rolle übernehmen würden gegenüber dem VSJF, was sie heute nicht haben. Und da kann man, glaube ich, in guten Treuen geteilter Meinung sein. Eine Fusion wäre das nicht.
Die Frage der Holocaust-Überlebenden, die Frage der ukrainischen jüdischen Flüchtlinge, die Frage von Flüchtlings- und Fürsorgewesen generell wird ja hauptsächlich vom VSJF betreut und von den Fürsorgeabteilungen der Gemeinden. Der SIG hat damit nichts zu tun, das ist eben diese scharfe Trennung. Muss das mehr in den SIG gelangen über diese Kontrolle des CC nach Ihrer Meinung oder sollte das wirklich getrennt gehalten werden und eigentlich sollte der VSJF ein externes Aufsichtsgremium bestimmen?
Nein. Das glaube ich nicht. Also der VSJF ist wie der SIG ein Verband der gleichen jüdischen Gemeinden und hat die gleichen Delegierten wie der SIG. Also die Vorstellung, dass der eine Verband quasi den Gemeinden gehört und der andere ist sozusagen freischwebend autonom, das stimmt halt nicht so. Und darum sehe ich auch diesen Gegensatz nicht. Es ist einfach die Frage, und das müssen die Gemeinden entscheiden, das haben wir auch geschrieben. Wie eng wollen die Gemeinden mit dem SIG in die Führung involviert sein?
Lassen Sie uns noch ein wenig in die Zukunft blicken. Sie selbst sind ja auch Vertreter des SIG, der Schweizer Juden im World Jewish Congress. Es gibt eine globale Situation für die jüdische Gemeinschaft und auch eine europäische. Wie sehen Sie da die Entwicklungen seit dem 7. Oktober? Auf der einen Seite hatten wir eine starke Solidarität der europäischen, der westlichen Regierungen mit jüdischen Gemeinschaften, mit der israelischen Regierung in diesen letzten Monaten, die zerbröckelt ein wenig. Auf der anderen Seite ist allerdings die Sicherheit der Juden in Europa unbestritten garantiert durch die Regierungen. Auch da gibt es innenpolitische Kämpfe. Wenn Sie so auf die Frage angesprochen werden, was ist eigentlich die Zukunft der Juden in Europa? Ist Europa der Ort der sichere für Juden und Juden und speziell die Schweiz?
Also ich habe den Eindruck, salopp ausgedrückt, es kommt nicht so drauf an. Ich finde, Europa hat seine Probleme und Israel hat Probleme. Es ist ein individueller Entscheid. Wir haben alle das Recht, nach Israel zu gehen. Das ist großartig. Diese Möglichkeit besteht. Aber ich meine, die Situation dort ist auch nicht für alle die, die sie anstreben. Ich persönlich, und da muss ich jetzt ehrlich sagen, entscheidend für Israel und auch für die Juden auf der Welt wäre wirklich, dass eine friedliche Lösung erreicht wird. Das würde eine derartige Entspannung geben, auch auf internationaler Ebene. Man wäre nicht mehr wie im Moment das Feindbild Nummer eins. Das ist ja unglaublich. Ich meine, was an den Universitäten abgeht, das kann man alles verurteilen und sagen, sind alles Antisemiten. Das ändert aber nichts. Es ist eine Tatsache, dass die Stimmung im Moment so ist und eine mittelfristig friedliche Lösung wäre für alle das Beste. Und da bin ich nicht allein, der das findet. Das muss ich klar sagen. Auch wenn man das heute nicht nach außen groß verbreitet, aber auch die internationalen Verbände, die unterstützen auch die Zwei-Staaten-Lösung. Ja, und wie soll denn die zustande kommen, ohne dass es dort je einen Frieden gibt?
Also mit internationalen Verbänden meint Sie European Jewish Congress und World Jewish Congress?
Ja, die Situation ist katastrophal jetzt an den Universitäten. Das beschäftigt enorm, das beschäftigt den World Jewish Congress, den European Jewish Congress, die Studenten, was kann man da machen? Also das ist ein außerordentlich schwieriges Thema. Man möchte das natürlich angehen, da Gegensteuer geben, aber da wissen wir alle, was das heißt. Das ist eine riesen Knochenarbeit und der Erfolg ist nicht garantiert.
Aber vor diesem Hintergrund doch nochmals zurück auf die Frage, jetzt nicht der Strategie, die Sie vorgelegt haben vor dem 7. Oktober, sondern jetzt im Nachgang dazu. Was muss der SIG vielleicht nicht ändern, aber als völlig neue Prioritätensetzung angehen? Sie haben die Studentenschaften angesprochen, die sind in den letzten 10, 15 Jahren weitgehend eingeschlafen oder zu irgendwie Matchmaking-Vereinigungen avanciert, aber sie sind auch weitgehend depolitisiert worden und haben sich entkoppelt. Fehlt das jetzt in dieser Situation?
Auf jeden Fall. Ich glaube, die machen jetzt Schritte, die wollen sich neu formieren, das hat man gemerkt. Ich war ja einige Jahre Präsident der jüdischen Studentenschaft Basel, wir hatten dort auch schwierige Zeiten. Wir haben mit Flugblättern haben wir uns für eine Zwei-Staaten-Lösung eingesetzt, oder? Wir als Juden haben uns für eine Zwei-Staaten-Lösung eingesetzt in den 70er Jahren, weil man uns diesen einen Staat nicht zubilligen wollte. Also für mich ist das ein Déjà-vu. Wir waren politisch engagiert, wir haben Unterschriften gesammelt gegen den Ausschluss von Israel aus der UNESCO und so weiter. Also, und ich glaube, hat man schon gespürt, dass das gefehlt hat. Und ich, als es darum ging, ja, wir nehmen wieder Stellung zu diesen studentischen Themen, zur Stimmung an der Universität, da fand ich persönlich, da müssen sich die Studenten äußern. Ich bin nicht da. Man möchte die Betroffenen hören. Das ist jetzt in letzter Zeit doch geschehen. Ich habe einige berührende Zeitungsartikel jetzt auch gesehen, wo sich die Studenten geäußert haben. Das ist auch extrem wichtig. Und ich fände es sehr gut, wenn die sich wieder stärker engagieren würden.
Aber man könnte sagen, im Unterschied zu Ihrer Zeit, wo das Setup ja weitgehend gleich war, Sie haben sich gegen die Epoche eingesetzt, Sie haben gegen die linken, linksextremen Forderungen sich einsetzen müssen. Die ganze Matrix ist plus minus das Gleiche. Damals habt ihr euch mit Namen offen geäußert, ihr seid aktiv gewesen und heute äußern sich die Studentinnen und Studenten weitgehend anonym, wenn sie sich überhaupt mal äußern. Also das ist ja eine dramatische Entwicklung.
Das scheint so zu sein, dass Sie sagen, Sie möchten Ihren Namen nicht in der Zeitung lesen, weil Sie sich vor Repressionen fürchten. Ja, das ist ganz übel. Also ich finde die Situation an den Universitäten, was man da erlebt hat, unterschiedlich, je nach Stadt ganz anders. Aber auch die Plakate, die jetzt in Basel wieder hängen, das ist unsäglich. Also wieder from the river to the sea und so weiter. Also diese ganzen Geschichten, die uns alle so betroffen machen. Und alle wissen, dass sie uns betroffen machen. Man kann nicht sagen, man weiß nicht, was dieser Satz heißt. Wir wissen, was er für uns heißt und die anderen wissen es auch.
Was glauben Sie, ist da auf dieser Ebene die Entwicklung? Das heißt, wenn der Krieg in Gaza vorbei ist, wenn es vielleicht wieder, sagen wir, Lösungsgespräche gibt, wird das alles abflachen? Das ist ja das, was Sie wahrscheinlich vorhin angesprochen haben, dass der Trigger für die Situation auf der Straße ist natürlich der militärische Konflikt.
Ja, ich bin überzeugt, dass das wieder besser wird. Aber das ist natürlich, es sollte nicht so hoch poppen. Es trifft uns enorm, dass man immer, dass alles, was in Israel, Palästina sich abspielt, sofort auf die Schweiz und andere Länder übergreift und dass man die Vermischung macht von Juden und Israel und so weiter, das ist natürlich ganz übel, aber trotzdem ist es eine Tatsache. Also diese Trigger brauchen wir eigentlich nicht. Natürlich war der Trigger der 7. Oktober und das war unsäglich und Israel musste sich wehren, das wissen wir alle, aber Hamas hat genau auf das gezielt, was jetzt passiert und das ist natürlich enorm schmerzhaft und ich glaube, wenn es wieder eine Initiative gäbe, dann würde das schon zeigen, dass man nicht glaubt, dass einfach mit alle paar Jahren ein Krieg und immer schrecklicher, dass das nicht die Lösung sein kann.
Oder? Wenn es aber keine Initiative gibt, wenn das Worst-Case-Szenario sich vielleicht sogar ausbreitet, nämlich dass dieser Konflikt und dieser Krieg noch Monate oder Jahre dauert, dass diese Opferzahlen nicht gegen Null gehen, dass terroristische Akte gegen Israel weiter ausgeübt werden. Was passiert dann? Mit der Zeit wird ja die Situation eine Art Normalität und die Situation auf der Straße, in den Universitäten, in den Köpfen der Menschen wird sich nicht ändern und langsam wird sich vielleicht auch die politische Solidarität der Regierungen und Behörden und Verwaltung, wie wir sie jetzt noch haben, verändern.
Ja, ich möchte mir dieses Worst-Case-Szenario nicht unbedingt ausmalen. Es ist schon so, wir haben ein Rieseninteresse, dass dieser aktuelle Konflikt bald möglichst eingedämmt werden kann und dass dann auch eine längerfristige Lösung kommt. Aber wenn es so bleibt und immer schlimmer wird, ja, dann wird es auch hier immer schlimmer.
Zum Schluss die Frage, ein harter Cut. 120 Jahre, 120 ist eine symbolische Zahl im Judentum sowieso. Was gibt es für Sie zu feiern beim Blick auf 120 Jahre Schweizerisch-Israelitischer Gemeindebund, 120 Jahre, sagen wir, florierende jüdische Kleingemeinden, Großgemeinden, Mittelgemeinden, 120 Jahre Judentum in der Schweiz?
Ja, also ich finde, wir haben mal überlebt, das ist schon mal etwas. Wir haben unseren Bestand ungefähr gehalten. Die Säkularisierung ist rundum enorm groß und wir haben doch einiges erreicht. Also ich könnte es in einem Wort zusammenfassen, glaube ich. Also wenn es den SIG nicht gäbe, dann denke ich, müsste man ihn erfinden.
Vielen Dank, jetzt könnte man hier Schluss machen, aber doch noch die Nachfrage, ist es der SIG oder letztlich das tagtägliche Judentum eigentlich die Leistung der Mitgliedsgemeinden des SIG?
Die Gemeinden sind natürlich zentral. Wir sind der Dachverband. Wir unterstützen, wo wir können und wir haben diese politische Rolle auf eidgenössischer Ebene. Das kann die einzelne Gemeinde nicht wahrnehmen. Ich meine, das ist unser Kern und deswegen wurde der SIG vor 120 Jahren gegründet. Also ich glaube, an unserer Hauptausrichtung ändert sich nichts und je nach Situation kann man mehr oder weniger machen, um die Gemeinden auch noch bei ihren Aufgaben zu unterstützen.
Herzlichst Mazel Tov und vielen Dank für das Gespräch, Ralf Lewin.
Tachles Podcast.